Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
Spielarten, Kultur und Radiokunst auf Orange 94.0.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
Herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe von Berggasse 8. Es begrüßt Sie Peter Supp. Gast in dieser Sendung ist Michael Meister. Er wird uns sein 2024 erschienenes Buch »Das Leben ist ernst« vorstellen. Das Gespräch mit Michael Meister führt Jürgen Ostler.
Was willst du von mir wissen?
Okay.
Ja, wir werden heute einfach auch ein bisschen eine Reise machen in die Vergangenheit, von Wien überwiegend. Und Michaels Buch hat natürlich autobiografische Züge. Das ist ja eigentlich auch immer ganz gut, aber es ist ein Roman. Und es spielt sich auf zwei Ebenen ab. Und die eine Ebene ist die Väterebene, vor allem die eine Ebene des Vaters der Hauptperson, nämlich Ernst Scheiner, Schauspieler, das gewisse Parallelen zu dir aufweist. Also dein Vater war auch Schauspieler, hat nur anders geheißen, aber eben auch Ernst. Und das Leben ist ernst. Ist auch im Buch natürlich groß geschrieben, sodass man halt nicht so ohne weiteres wissen kann, ist es das Adjektiv oder der Nomen?
Es, weil du sagst autobiografisch, es ist natürlich sehr biografisch grundiert. Und zwar insofern, als es schildert das Leben eines, wie du schon erwähnt hast, Schauspielers, der Ernst Scheiner heißt. In Wirklichkeit war es der Ernst Meister, der zufällig mein Vater war, der gestorben ist mit 60, ich wäre heuer 60, also ich hoffe, ich lebe länger. Und ich war sehr jung, ich war 20 und das hat eine Lücke geschlagen und die wollte ich wollte mir was herholen, was verlustig gegangen ist und vieles, was ich auch gar nicht über den Vater wusste. Und darum habe ich einfach Dinge über ihn erfunden, um Lücken an Information, an Wissen so zu füllen. Insofern ist diese Erzählung eine Form von imaginierter und nicht realer Erinnerung. Aber natürlich fußt es auf der Figur des Ernst Meister. Und dann gibt es noch die Erzählebene des Sohnes. Und das bin nicht eins zu eins ich, aber natürlich ist darin verarbeitet vieles, was ich erlebt habe. Und beide Handlungsstränge laufen manchmal total auseinander und windschief und dann führen sie wieder zusammen, was man halt als Leser oder Leserin merkt, dass diese Vater-Sohn-Geschichte, wenn sie auch teilweise auf unterschiedlichen Erzählsträngen, zeitlichen Ebenen spielen, dann doch sehr aufeinander immer wieder verweisen und miteinander zu tun haben. Und als erste Stelle würde ich lesen, wie sich der Sohn des Ernst Scheiner kurz nach dem Begräbnis des Vaters an eben jenen erinnert, und das schildert auch eben die Figur des verstorbenen Schauspielers. Das Vakuum, das der Vater hinterlassen hatte, erzeugte einen Sog, der Jonathan förmlich in den Wohnsalon zog, der zugleich Bibliothek und Studierzimmer war. Im großen Erker stand Ernsts Arbeitstisch, ein biedermeierliches Ungetüm, darauf unberührt die Texte, an denen er zuletzt gearbeitet hatte. Aus der Entfernung konnte man nur die vielen farbigen Linien auf den Manuskriptseiten ausnehmen, mit denen sie Ernst versehen hatte. Leuchtendes Gelb, Orange, Neongrün. Ernst verwendete stets mindestens drei verschiedene Textmarker, denen er Emotionen zuordnete. Gefühlsfarben. Gelb eingefärbten Wörtern verlieh er absolute Dringlichkeit, Orange signalisierte überschießende Leidenschaftlichkeit, Hass, Glaube, Liebe, Hoffnung und Grün verlangte nach größtmöglicher Sachlichkeit. Dazu setzte er mit dünner Bleistiftlinie Accents, Striche, Häkchen und andere Betonungszeichen. Geheimkodierte Partituren, sorgsam durchkomponiert. So durchdrang er all die Manuskripte, Text und Drehbücher mit seiner Logik, ordnete sie den Koordinaten seines Denkens unter. In seiner Kunst war Ernst der Souverän, hatte die Kontrolle über seine Mimik, den Klang seiner Stimme oder darüber, wie lange eine Pause anzudauern habe. Oder auch ein Augenblick. Doch das Leben war ihm zusehends aus dem Ruder gelaufen. Ein Leben in Signalgelb. Jonathan erinnerte sich an die Bootsausflüge, die sie vor ein paar Jahren vor der Amalfiküste unternommen hatten. Positano, ein in den Fels gestapeltes, buntes Spielzeugdorf, die Pracht Italiens. Sie hatten das schönste Hotel bezogen, jedes Zimmer mit ausgesuchten Antiquitäten bestückt, samt Balkonen, die direkt über dem Meer zu schweben schienen. Irgendwo da draußen mussten sich noch die Sirene Parthenope und ihre Mädchenklick tummeln, die mit ihren Gesängen schon Odysseus Kirre gemacht hatten. Jeden Morgen war Jonathan im Gefolge der Eltern zum Strand hinuntergestiegen, der ihnen dann doch zu überfüllt, zu lärmig, zu zugemüllt war. Jeden Morgen mieteten sie daher ein Motorboot, mit dem sie auf die kleine vorgelagerte Insel zusteuerten, von der sie sich Abgeschiedenheit erwarteten. Ernst saß am Steuer und manövrierte sie ein ums andere Mal in ein nautisches Debakel. Beim ersten Ausflug hatten sie schon gut einen Kilometer zurückgelegt. Fahrtwind, Gischt, gleißende Sonne, Millionen Lichtpunkte, Meeresspiegelkabinett, the big forever. Almarie fühlte sich wie auf einer Privatjacht, die Augen geschlossen, den Kopf in den Nacken gelegt, um das sich abzeichnende Doppelkinn zu straffen, die Lippen gebläht, Fotogesicht. Und rums. Sie waren auf einer Klippe aufgelaufen. Ernst malträtierte den Außenbordmotor, bis er absoff. Also griff er sich das Notpaddel, um sie von dem kleinen Riff wegzuhebeln. Er ging durchaus beherzt zur Sache, um nicht zu sagen cholerisch. Dann hielt er nur noch den Stiel in der Hand, während das Paddelblatt langsam davontrieb. Auszusteigen, um das Boot von außen frei zu bekommen, verbot ihm seine Frau. Almarie war auf kindhafte Art angstbesetzt, schon in den in absurdes Deutsch übersetzten Gerichten auf Speisekarten, drei Arten von Zahnstein oder gebratener Keim, witterte sie ein Menetekel. Jonathan hatte den Verdacht, dass die Unglücksahnungen seiner Mutter, ihr apokalyptisches Lamento, oft reine Koketterie waren, um bei Männern Beschützerinstinkte zu wecken. Auch jetzt ahnte sie das Böse unter der Sonne. Seeigel, giftige Medusen, Hitzschlag, Ertrinkungstod. Die Stimmung an Bord war durchwachsen und steigerte sich in leise Hysterie. Da kam prominente Hilfe angetuckert. Ein in die Jahre gekommener deutscher Schlagerkönig schipperte mit seiner Frau, die zugleich seine Cousine, und mit seinem Manager, der zugleich sein Liebhaber war, im selben Gewässer. Hossa! Der einstige Hitparadenstürmer warf ein Seil. Nach dem dritten Versuch bekam Ernst es tatsächlich zu fassen, einen Ruck, und sie waren befreit. Der nächste Tag ließ sich für Schein als erfolgreicher an. Tatsächlich schafften sie es per Mietboot bis zu ihrem Sehnsuchtseiland, wo ein Getümmel herrschte wie im öffentlichen Freibad bei Hitzeferien. Von so viel Betriebsamkeit ermutigt, warf Almarie alle Bedenken über Bord und gestattete zu ankern, um gemeinsam schwimmen zu gehen. Aber nur kurz! Wahrer Hintergrund des Einlenkens dürfte Almaries notorische Blasenschwäche gewesen sein, der nachzugeben keinen Aufschub mehr duldete. Aber ja, das Meer war wirklich erfrischend, die in Wahrheit von den vielen Außenbordmotoren dieselverpestete Luft wie Champagner. Selbstbetrug ist ja doch der effektivste Schlüssel zum Glück. In diesem Sinne wäre also der Ausflug absolut perfekt gewesen, wäre der Außenbordmotor nach dem Bad in der Menge auch wieder angesprungen. Nach den ersten erfolglosen Versuchen riss Ernst in wilder Wut so unbarmherzig am Starterkabel: Die Sau muss gehorchen, bis es riss. Ratlosigkeit, betroppetztes Schweigen, half alles nichts, jetzt dieses Anfassen. Das Paddel blieb diesmal heil. Nach nicht einmal 2 Stunden hatten sie den Strand erreicht. Die sich von Ernsts sonnenverbrannten, rückenlösenden Hautfetzen ließen sich später problemlos mit bloßen Fingern abziehen. Ferien waren für Ernst Strapaze. Nie hat ihn der Alltag so sehr am Griff wie im Familienurlaub. Im Jahr vor Positano hatte Almarie für die Sommermonate am Traunsee ein Bauernhaus gemietet, den ehemaligen Landsitz des Malers Sergius Pauser, Sezessionsmitglied, Biennale-Teilnehmer, preisgekrönter Postexpressionist. Sein Haus war authentisch, ohne jeden rustikalen Schnickschnack eingerichtet, Bauerngarten mit altem Baumbestand, der ehemalige Stadel zum Künstleratelier umgestaltet, Salzkammergut at its best. Andern Tags wurden sie, ja was denn sonst im Salzkammergut, von einem Platzregen überrascht. Zur Ausstattung des Ferienhauses gehörten zentnerschwere Liegestühle in komplizierter Konstruktion, Künstlerkreationen. Sergius Pauser selbst hatte den ausgeklügelten Wippmechanismus ersonnen. Schon um die Logistik zu durchschauen, wie die Gestelle richtig verhakt aufzustellen seien, brauchten die Scheiners eine knappe Stunde. Jetzt saugte sich der Stoff der wuchtigen Sitzapparaturen immer mehr mit Wasser voll. Ernst wollte sie im Sprint ins Trockene schaffen, hob sich an ihnen fast in einen Bruch, zerrte sie in den Schuppen und donnerte mit der Stirn gegen dessen niedrigen Türstock. Die Wucht des Aufpralls katapultierte ihn ins Gras davor. Da saß er, hielt sich den Kopf, während der Regen auf ihn niederprasselte. Er weinte wie ein Kind. Er hatte nicht nur Kringel vor Augen, die wild zu tanzen begannen, sondern seine ganze unentrinnbare Existenz. Die Angst, die sich in sein Genick verbissen hatte, Angst vor jeder Rolle, vor jedem Auftritt. Nichts war leicht, nichts selbstverständlich, am allerwenigsten er sich selbst. Er spielte den Vater, er spielte den Ehemann, er spielte Leben und glaubte sich selbst nicht. Und irgendwann würde alles einfach zu Ende sein. Jonathan konnte es schwer tragen, den Vater weinen zu sehen. Statt zu Hilfe zu eilen, stand er wie versteinert da. Gedanklich aber kam er ins Schlittern, rutschte aus, unfähig sich aufzurappeln. Das Bild, das er von seinem Vater hatte, war gekippt, in 1000 Splitter geborsten. Nach ein paar Sekunden setzte es sich neu zusammen und Jonathan sah mit einem Schlag ganz klar. Das war nicht der Mann, den er aus dem Gitterbett hochnahm und ihm beruhigende Worte wie Medizin einflößen könnte. Da war ein Häuflein bibberndes Elend. Nie wieder würde ihn der Vater retten können.
Ja, das ist schon mal der Einstieg. Für uns, wir sind ja hier in der Buchhandlung Löwenherz, der queeren Buchhandlung in Wien, stellt sich natürlich auch immer die Frage, wieso tun wir diesen Titel?
Wie euch das an.
Genau, genau. Und im Vorfeld, wie Michael und ich uns über diese Lesung unterhalten haben, ist dem Michael eine kurze Bemerkung über die Lippen gekommen, eigentlich über den Computer, über eine E-Mail. Und zwar, er hat die Freundschaft, wir haben den einen davon ja schon kennengelernt, den Jonathan und den Sebastian. Über die Schule haben sie sich kennengelernt. Wir sind so in den frühen 80er Jahren. Er hat das der Michael jetzt, als subkutan homoerotisch bezeichnet. Und ich finde das extremst treffend, weil es gibt natürlich eine gewisse Anziehung zwischen den Jungs. Andererseits gibt es auch andere Faktoren, die in die andere Richtung gehen. Schuldgefühle, das darf nicht sein und was weiß ich. Vielleicht willst du dazu noch was sagen, bevor wir dann zu einer Stelle kommen?
Also in dem Milieu, in dem ich groß geworden bin, in diesem bürgerlichen Milieu, in den 80er Jahren, war das natürlich nicht mit den Zeiten davor zu vergleichen, aber relativ schwer da, wenn man zu einer queeren Identität zu finden. Es war sehr tabuisiert und unterdrückt und musste irgendwie aber dann doch raus, wurde vielleicht nicht ausgelebt, und das wird es auch in dem Buch nicht ausgelebt, in dem Jonathan und sein Crush, wie man heute sagt, sein Schwarm, der sexy, fesche Typ, der 2 Jahre älter ist, in dem die miteinander vögeln, aber in dem sie eine seltsam verquere Beziehung miteinander eingehen, die von Anziehung geprägt ist und auch von der Ältere, der spielt, der weiß um seine Attraktivität, der weiß, was er mit dem Jonathan macht, der ihn aber auch unterwirft, manipuliert, quält.
Man muss vielleicht an der Stelle noch dazu sagen, dass der Sebastian aus einer sehr reichen Familie kommt, mhm, und der hat ganz andere Möglichkeiten, um da was auszuspielen, während der Jonathan zwar aus einer Schauspielerfamilie kommt, aber doch aus, muss man sagen, eher einfachen Verhältnissen. Also für den ist das, was der Sebastian ihm da zeigen kann, so wow, was für eine schöne Wunderwelt, zieht ihn damit auch rein in das Ganze.
Ja, also es ist natürlich schon dieses Ambiente, die leben in einem schlossähnlichen Anwesen. Der angehimmelte Sebastian ist Spross in der Kaviar-Dynastie. Aber der Jonathan kommt jetzt auch nicht von unten irgendwie. Also das soziale Gefälle ist da, weil es ist wohlhabend und superreich. Und ich glaube, das Geld spielt vielleicht nicht so sehr eine Rolle, jemanden sexuell zu manipulieren und zu dominieren. Es spielt vielleicht in dem Milieu eine Rolle, weil der Sebastian absolut skrupellos ist. Der kann sich einfach qua seines Status alles erlauben. Und es bleibt konsequenzenlos.
Ja, du hattest es, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Wir sind da in Böbling eben in wirklich einer Bubble eigentlich auch. Ne? Mhm. Wir werden vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, auf das Flair des Wiens in dieser Zeit, das ja sich sehr stark unterscheidet von dem heutigen Wien. Aber es ist nicht, es bildet nicht das ganze Wien ab. Ne? Und
ich würde jetzt eine Stelle lesen, wo der Jonathan, der dem Sebastian, dem reichen Spross, bei der Beerdigung seines Vaters zum ersten Mal nach Jahren wieder begegnet ist. Er wird eingeladen auf dieses Anwesen in Döbling, und vorausschickend, weil es dann vorkommt, der Sebastian kommt dem Jonathan auf seiner Vespa innerhalb des Parks oder dieser parkähnlichen Anlage auf der Vespa entgegengebrettet und trägt sehr exzentrisch ein billiges Faschingsklumpert, aber wie eine Federkrone, wie ein Indianerhäuptling. Und das schicke ich nur voraus, damit man dann eine Stelle kapiert. Und sie landen schließlich im Zimmer des Sebastian. Und was reden Sie so in der Schule über mich? Die hassen mich, oder? Wollte Sebastian wissen. Jonathan war so höflich, sich zu verbeißen, dass gar niemand mehr über ihn sprach. Sebastian spielte auf seinen finalen Streich an, für den er an Max und Moritz Anleihe genommen hatte. Im Frühsommer vor 2,5 Jahren musste der sogenannte Pavillon saniert werden, jener billig errichtete eingeschossige Zubau, der nunmehr den Schalben Schulhof einnahm. Das Flachdach war bereits nach 2 Jahren leck, musste neu geteert werden. Ein Arbeiter hatte eine Leiter nach Arbeitsschluss an der Mauer lehnen lassen, und Sebastian machte sich ritzeratze voller Tücke ans Werk. Die angesägte Sprosse brach, dem stürzenden Arbeiter entglitt der Eimer, so übergoss er sich mit siedend heißem Teer und musste mit schweren Verbrennungen ins Spital eingeliefert werden. Sag nix, ich hab diese Schule eh immer nur gehasst. Magst du was zum Knabbern? Bei den Knabbereien handelt es sich nicht etwa um Salzmandeln oder Haselnüsse, sondern um winzige Pilze, Magic Mushrooms. Jonathan war ein wenig mulmig zumute, aber eigentlich sahen die Schwammerl mit ihren dünnen Stielen und spitzen Köpfchen richtig putzig aus. Mit einer Handvoll Mushrooms schluckte er seine Bedenken hinunter. Als sie merkten, dass die Wirkung einsetzte, machten sie sich bereit zum Aufbruch. Sebastian setzte sich mit der größten Selbstverständlichkeit den Federschmuck wieder auf, als handelte es sich um einen Motorradhelm, und fischte etwas unter seiner Matratze hervor. Eine Faschingsperücke, langes schwarzes Kunsthaar, vorne seitlich jähen Zopf. Er stülpte sie Jonathan über, schaute ihn belustigt an, vielleicht ein wenig anzüglich. »Jetzt bist du meine hübsche kleine Squaw, ich flinker Biber, du wilde Blume.« Jonathan spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss. Wurde er gerade gedemütigt, als Indianerschwuchtel punziert? Er widerstand dem Impuls, etwas zu entgegen. Ach was, das war doch nur freundschaftliche Neckerei. Jonathan klammerte sich krampfhaft an den Halteriemen auf dem Vespersitz. Nur kein Körperkontakt. Aber es ruckte gehörig, wann immer Sebastian anfuhr oder bremste, und er legte sich bedrohlich in die Kurven. Irgendwann gab Jonathan seinen Widerstand auf und schlang seine Arme um Sebastians Taille. Im Fahrtwind wehte das Perückenhaar. Er fand, das hatte durchaus etwas Verwegenes an sich. Flinker Biber und wilde Blume auf ihrem edlen Ross. Und überall ist Wunderland. Als sie am Wartehäuschen der Bushaltestelle vorbeifuhren, offenbarte es sich ihnen in seiner ganzen Pracht. Ein Fischschwarm hatte das Wartehäuschen in einem Aquarium gleich bezogen. Kurz standen die Tiere reglos in der Luft, dann wirbelten sie ohne erkennbaren Anlass auseinander, um sich blitzartig neu zu formieren. Die gelangweilt Wartenden in der Station nahmen keine Notiz davon. Es war immer noch ungewöhnlich warm für Oktober und der Park stand nach einem Regenguss unter Dampf, als sie langsam darin einfuhren. Sebastian zog Achterbahnen um die beiden wetterfesten, fix montierten Ping-Pong-Tische. Noch nie zuvor war Jonathan aufgefallen, dass die Tischplatten tiefrot angestrichen waren. Sebastian stellte die Vespa ab. Es gab ja so viel zu entdecken. Jonathan fiel ein Vermessungsstein auf. Ein Schildchen mit der Ziffer 7 war darauf montiert. Das war so komisch, aber auch so anrührend, wie bescheiden dieser Stein da am Wegesrand stand, andererseits durchaus standesbewusst, stolz, die Nummer 7 zu sein. Eigentlich war das gar kein Stein. Dann fiel es Jonathan ein. Ein Zwerg! Ich habe einen Zwerg gefunden. Der ist der urlieb. Sie knieten sich nieder, küssten und streichelten den Stein. Sie hatten einander. Sie hatten die Welt. Urlieb.
Ja, ich bin ja vorhin schon auch ein bisschen auf das Flair des Buches, das mir sehr gut gefallen hat, zu reden gekommen. Wir haben ja, wie gesagt, mit einem Wien zu tun, das anders war, so ein bisschen morbider, noch ein bisschen im Verfall begriffen. Mir hat mal jemand gesagt, das ist der Arsch der Welt, weil danach kommt quasi nach dem eisernen Vorhang, da ist nichts mehr. Und viele junge Leute sind ja auch weggegangen in der Zeit von Österreich. Da hat man so eine Art von Verfall, von Niedergang, nicht so sehr Dekadenz, man in diesen Kreisen, die da beschrieben sind, vielleicht schon. Aber auf der anderen Seite hat man auch so ein aufblühende Jugendkultur und das ist so, man experimentiert ein bisschen, es ist die sexuelle Revolution ist noch nicht so weit her. Da gibt es ja auch so Experimente, die dann aber Mädchen mit Jungs irgendwie vermischen. Dann auch die ganzen Drogengeschichten, hier die Magic Rush, Mushrooms. Und ich denke, da ist was im Kommen, das du eigentlich auch sehr schön greifen kannst mit deinem Buch.
Ja, also ich glaube, was die Drogen betrifft, das ist überzeitlich. Also diese Kids, die haben sich halt alles Mögliche reingehaut. Die Auswahl an Drogen ist eine andere. Und das waren halt dann noch die Bio-Drogen, die Magic Mushrooms. Aber natürlich haben die auch Trips geworfen und gekifft. Und LSD genommen und so. Also das habe ich auch in diesen Rich Kids Kreisen total miterlebt, wie die sich zudröhnen, ständig irgendwie. Dann war es halt schon eine viel, wie du sagst, eine hermetischere Welt. Also nach Wien sind nicht so viele gekommen irgendwie und es war, wie du sagst, das war der eiserne Vorhang. Es war keine weltoffene Stadt. Und noch dazu noch einmal hermetischer und noch einmal vielleicht inzestuöser in gewissem Sinn in diesem Milieu, wo es sehr strikte Zugangcodes gab, wer da rein durfte. Doorkeeper.
Ja. Und bei der Story, diesem Abschnitt, den du gerade gelesen hast, da ist natürlich vielleicht auch im Hinblick auf die Homoerotik oder das Homosexuelle auch, dass man sich natürlich damit ein bisschen freier macht, ne? Und dass man sich mehr traut, wenn man was nimmt, ne? Und also das könnte ja auch vielleicht nicht ganz bewusst sein, aber plötzlich tut man Sachen, wo man dann hinterher denkt, meine Güte, das ist jetzt aber doch sehr schwul, oder?
Ja, also der Jonathan ist sehr schuldbesetzt irgendwie. Also und hat auch sofort irgendwie verdaut dieses ganze Erlebnis schwer irgendwie. Bis zum sich erbrechen geht das. Ich könnte das noch kurz vorlesen. Oder ich erzähl gleich die Geschichte. Wie es bei der reichen Familie Wert weiter so zugeht. Das mache ich jetzt. Abendessen, ja, und es ist dort, also die Familie, die Mutter des Sebastian, es kommt dann die Großmutter dazu und eine Freundin, eine junge Freundin des Hauses und der Jonathan ist auch zugelassen. Abendessen bei Wertz. Das berühmte Zahnporzellan war aufgetragen worden. Die Ränder in hauchzarten mintgoldene Ornamente, in der Mitte das Familienwappen mit den Initialen eines Vorfahren, polierte Kristallgläser. Eine winzige Frau mit sorgsam ondulierten Platinhaar, üppigen Rundungen und weichem böhmischen Akzent erschien, um Champagner nachzuschenken. Frau Bauer, Köchin und Servierkraft in Personalunion, eine gealterte Schrumpf-Marilyn. Jetzt wartete alles nur noch auf Oma, die irgendwo in den Katakomben der Villa ihr barrierefreies Reich hatte. Ein paar oder eigentlich mehrere Gläser später, eine gepflegte philosophische Konversation über das Sein zum Tode schien danach nicht mehr zielführend, ein Auftritt mit Grandezza, gemessenen Schritts, auf einen Stock gestützt, betrat Oma das Speisezimmer und schwieg. Um ihre Iris hatte sich ein milchig trüber Ring gebildet, der ihr den Anschein gab, blind zu sein. Eine Druidin, eine Seherin. Jonathan sprang von seinem Stuhl auf, Mutters Erziehung, deutete einen Diener an, bereit, die welke Hand zu küssen. Sie wurde ihm verwehrt. »Freut mich sehr, ich bin der Jonathan, Jonathan Scheiner.« Die alte Dame fixierte ihn mit stumpfen Augen, schoss ihn unvermittelt an. »Sind Sie Tschecho?« Dann wandte sie sich in scharfem Ton an ihre Tochter. »Lina, ist das nicht dieser Schauspieler? Wie kannst du ihn nur mit nach Hause bringen?« Der hat ins Visier genommen, fühlte sich Jonathan ertappt. Schuldig, sein Gesicht wurde heiß. Erröten wie ein Mädchen. Er hasste sich dafür. Er war so irritiert, dass er Jean erst mit Verzögerung wahrnahm, die in den Raum gekommen war. Nein, in den Raum gehüpft war wie ein Gummiball und sich jetzt unter Omas linkem Arm unterhakte und lauthals auflachte. Dabei warf sie ihren Kopf in den Nacken, eine fein nervig aufreizende Lipizzanerstute, die lange gewellte Mähne schüttelnd. Ihr Haar war kastanienrot, ließ an Rita Hayworth denken und reichte ihr bis zum Po, der kompakt in engen Jeans verpackt war. Sie trug eine dünne Viskoseweste und darunter nichts. Der größtmögliche Kontrast zu der grau gelockten Frau in ihrer schwarzen Witwenkluft mit dem bösen Blick. Offensiv vergnügt, als handle es sich um ein Spiel mit einem drolligen Kleinkind, beschwichtigte Ginny. Aber Oma, was redest du da? Das ist der Jonathan, der Freund vom Sebastian. Wir haben doch schon über ihn geplaudert. Er war also Gesprächsthema. Sebastian wiederum hatte schon ein paar Mal von Ginny erzählt. Jonathan war überzeugt, dass die beiden etwas am Laufen hatten. Allerdings hatte Sebastian kein Wort darüber verloren, dass Ginny von seiner Familie stundenweise zur Omas Betreuung engagiert wurde. Pflegedienst, Leid. Mit Spaßfaktor. Die Alte war zwar hinreichend dement und bösartig, aber noch Herrin über ihre Gliedmaßen und Schließmuskulatur. Ginny schaute zu von ihr selbst willkürlich festgesetzten Zeiten vorbei, um Oma die Haare zu richten, ihr zu Special Occasions beim Ankleiden zu helfen, um Konversation zu treiben. »Sei doch ein bisschen freundlicher zu Jonathan, Oma«, versuchte es jetzt Lina mit ihrer Mutter. »Du weißt doch, dass er gerade erst seinen Vater verloren hat.« Wann immer die alte Frau eine Gehässigkeit in ihrer beider Richtung abfeuerte, im Grunde also ständig, versuchte Lina zu kalmieren, halbherzig allerdings, mit einem Hauch von Provokation im Ton. »Was bist du nur für ein billiges Flittchen«, zischte die Alte. »Machst dich an den jungen Schauspieler heran, du alte Kuh.« In ihrem dementen Hirn brachte die Großmutter offensichtlich Jonathan und seinen Vater durcheinander. »Du weißt gar nicht, wie sehr ich mich für dich schäme, Lina.« Sie legte all die ihr verfügbare Abscheu in ihre Worte. Beklommenes Schweigen legte sich über die Runde. Sebastian hatte sich gänzlich aus der Unterhaltung ausgeklinkt. Ginis Gelächter war abgerissen wie ein Collier, die Perlen in alle Richtungen davongesprungen. Lina war verstummt und starrte ins Leere. »Schluss jetzt«, sagte Ginny unvermutet. »Wir gehen schwimmen. Lina, du hast nichts dagegen, wenn ich den hier mitnehme?« Sie wartete die Antwort nicht ab, sprang auf und schnappte sich die entkorkte, aber noch gut gefüllte Champagnerflasche aus dem Kühler. »Kommt, Buben!« Schon war sie aus dem Zimmer, Sebastian ihr hinterher. »Ich habe gar keine Badehose mit, das ist mir jetzt unangenehm.« Jonathan hatte sich zögernd erhoben. »Schon gut, mach dir keine Gedanken, Jonathan.« Lina schien plötzlich kraftlos, eine dunkle Wolke über ihrem Anzug. »Es tut mir leid. Es tut mir alles sehr, sehr leid. Geht nur.« Frau Bauer stand in der Tür. »Aber was ist jetzt mit dem Nachtisch? Ist gar keiner mehr meine Epovidl-Tatschkal? Yes, is na.« Der Indoor-Pool fügte sich so gar nicht in das Ensemble des Anwesens. Er war in einem seltsam überdimensionierten Zubau untergebracht. 70er Jahre mit deutlichen Anklängen an die Wiener Schule des fantastischen Realismus. Vom Boden des Bassins her leuchtete ein rot gefiederter Januskopf, ein Mosaik von Arik Brauer. Das sah Jonathan aber erst, als er sich der Glasfront der Schwimmhalle näherte. Ginny hatte ihre Knalljeans und den Hauch von Jäckchen schon vor der Eingangstür abgeworfen und platschte gerade, als Jonathan die Halle betrat, mit Karacho ins Becken. Arschbombe. Die mit der rechten Hand hochgestreckte Champagnerflasche versenkte sie gleichwohl, allerdings nur für einen kurzen Augenblick. Sie war splitternackt. Die Wellen, die sie durch den Sprung geschlagen hatte, ließen ihre Brüste rhythmisch größer, dann wieder kleiner erscheinen. Sie ersparte es Jonathan länger darüber zu sinnieren, wie sie wohl tatsächlich geformt waren. Auf den Zehenspitzen hüpfend, hiefte sie ihren Oberkörper für Augenblicke über den Wasserspiegel. Hüpfte sie, weil sie fror, oder bot sie sich einfach ganz unverfroren dar? Auch Sebastian war nackt, ein sehniger Ganymed, die Brust beeindruckend behaart. Zwei Sexobjekte im Arik Brauer Pfuhl. Musste Jonathan nur noch hinabsteigen, um nach ihnen zu fischen?
»Ich habe keine Badehose«, stellte er klagend zum wiederholten Male fest. Unschlüssig stand er am Beckenrand.
»Du kommst jetzt sofort herein«, befahl Ginny mit schwerer Zunge. Er streifte Shirt und Hose ab, noch die lästigen Socken und Splash. Er musste erst gar nicht bitten, war er im Bunde der Dritte. Und wieder. Tantrisch, mantrisch, hokus pokus. Was passierte da gerade? Jonathan schwirrte den Kopf. Er musste lachen. Sie hatten sternförmig zueinander Stellung bezogen, ihre rechten Arme ausgestreckt, Die Spitzen ihrer Zeige und Mittelfinger bildeten den Mittelpunkt, berührten sich sanft. Immer mehr schwoll der Oberton an, den sie von irgendwoher tief aus ihrer Brust holten. Drei im Gleichklang mit dem Universum. Ein Crescendo. Und dann die Klimax, eine Eruption. Als wäre ein Relais durchgebrannt, eine Schleuse geöffnet worden, schaufelten sie sich mit hohlen Händen Wasser zu. Irrsinnig gewordene Turbinen, immer neue Kaskaden, mit denen sie sich überschütteten. Chlorwasser in ihren Nasen, Augen und vom Schreien weit geöffneten Mündern. Es war unmöglich zu sagen, wer in dieser Aufstellung das Kommando übernommen hatte. Alles geschah in wortloser Verabredung. Von einem Moment auf den anderen war wieder Ruhe eingekehrt. Behutsam nahm Genie die Champagnerflasche vom Beckenrand und reichte sie reihum. »Dies ist mein Blut«, sagte sie feierlich. Und als sie alle getrunken hatten, leerte sie den Rest des Champagners ganz behutsam über Jonathans Kopf. Eine heilige Zeremonie. Als der letzte Tropfen vergossen war, standen sie still da, Ringelreihe, und blickten einander an. Ganz langsam wuchsen ihre Gesichter einander zu. Jonathan war bald 18, aber es war sein erster Kuss. Und es waren gleich zwei Zungen, die seine umkreisten, wenn auch nur für wenige Sekunden. Also der Jonathan ist ein ziemlicher Klemmi, muss man sagen, ja. Er ringt mit sich und weiß nicht wohin. Soll er an dieses Ufer oder an jenes? Und es ist schwer.
Wir haben jetzt vor allem uns mit Jonathan auseinandergesetzt, aber das ist ja schon angedeutet worden, das Buch hat ja auch eine andere Zeitebene und die Ebene des Vaters, der ja auch mal jung war, also mit Teilpassagen in den 30er und 40er Jahren in Wien, also mit all dem drumherum, Austrofaschismus, Nazizeit und so weiter. Und der Michael hat da eine sehr interessante Parallele eingebaut, also zwischen diesen beiden Zeitebenen und dann natürlich auch Sohn und Vater. Und ich glaube, da hast du auch eine Stelle für uns.
Also wir befinden uns jetzt kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs und Ernst Scheiner wurde wie so viele zigtausende in Gefangenschaft genommen. Er wurde als 14-Jähriger als Flakhelfer eingezogen, also er war ein Kindersoldat, hat so den Krieg erlebt und war dann eben nachher in einem US-Lager interniert und das wurde dann geräumt und die Häftlinge wurden in ein anderes Lager gebracht und es spielt hier ein GI eine Rolle, ein Hector, nur damit man weiß, von wem die Rede ist. Wir sind jetzt bei Ernst eben. Sie waren zu Hunderten auf den Ladeflächen der insgesamt 12 LKW zusammengepfercht. Ernst roch den bitteren Atem seines Hintermanns, hörte ihn in seinem Ohr pfeifen. Es war unmöglich, einander nicht zu berühren. Sie alle stanken nach Schweiß, nach Kot, viele nach Tod. Aber wen kümmerte das? Es hatte zu regnen begonnen, ein schneidender Wind zog auf, es war Juni und fühlte sich an wie Herbst. Rings um sie nichts als brachliegende Felder, aus denen jede Farbe gewichen war. Die Welt ein Schlammfeld. Es war noch dunkel gewesen, als sie die Amis zusammengetrieben hatten, unter Brüllen, das sie nicht verstanden, raus aus dem Lager, rauf auf die Lastwagen. Sie wussten nicht, wohin sie verbracht würden. Dumpfes Vieh, Gott ergeben auf dem Weg zur Schlachtbank. Nein, eine arme Sau quiekte dann doch rebellisch auf, in schriller, besinnungsloser Angst. »Sie bringen uns zu den Russen, versteht er nicht? Zu den Russen!« Es war ein Glatzkopf, ausgemergelter noch als all die anderen Halbverhungerten. Sein Adamsapfel stach grotesk aus seinem Hals hervor, der Irrsinn in den stechend blauen, basedowschen Augen. Er sah, wie die anderen aufmerkten, ihn anglotzten, ungläubig zuerst, dann angsterfüllt, anschwellendes Gemurmel, lauter werdendes Gemurre. Er war jetzt im Zentrum der Aufmerksamkeit
Und darum schrie er noch lauter: »Sie bringen uns zu den Russen! Das wird keiner von uns überleben!« Da rammte ihm Hektor seinen Gewehrkolben in den Bauch. Und es war still. Kalt blickte Hektor aus seinen blutunterlaufenen Augen, rot wie die eines Kaninchens. Sein Gesicht war so schwarz, dass man auch bei Tageslicht seine Mimik kaum ausnehmen konnte. Ernst kannte Hektor und mochte ihn. Im Grunde war er freundlich, steckte Ernst ab und zu ein paar Zigaretten zu, die er gegen Essbares eintauschen konnte. Wenn er lächelte, blitzten riesige schneeweiße Zähne auf. Er war der erste Schwarze, den Ernst je zu Gesicht bekommen hatte. Vor dem Bahnhof am Ende des Dorfes war Schluss. Die LKW-Kolonne hatte angehalten. Ein paar rauchende Amis standen da und erwarteten sie schon. Erneut Gemurre. Was würde jetzt mit ihnen passieren? Wohin würden sie verbracht? »Let's go, come on!« Immer dieselben Rufe der GIs und wieder einige der Gefangenen, die Hektors Gewehrkolben zu spüren bekamen, weil sie sich nicht rasch genug bewegten. Runter von den Trucks und rein in den Zug mit ihnen. Wer nicht wollte, dem wurde geholfen. Schließlich waren sie alle fertig verladen, die Schiebetüren des Güterzugs fest verriegelt. Kaum Licht, das durch die Ritzen fiel. Der Geruch nach Kuhstahl überlagerte den Gestank von Angstschweiß der Männer. Streu auf dem Boden. Ein einziger Blechkübel für ihre aller Notdurft, der bereits randvoll gefüllt war, als sich der Zug nach vielen Stunden endlich mit einem Ruck in Bewegung setzte. Drinnen musste es an die 40 Grad haben. Nach dem morgendlichen Regen war die Sonne herausgekommen und hatte die Waggons aufgeheizt wie einen Backofen. Es war jetzt so zappenduster, dass man seine eigene Hand vor Augen nicht sehen konnte. Dafür spürte Ernst eine Hand, die seine ergriff. Er ließ es geschehen.
Du hast eine Frage, die ich gehabt hätte, heute schon beantwortet, nämlich die Frage, was für eine Funktion das Buch für dich persönlich erfüllt hat. Du hast das ja schon gesagt, es hat eine Lücke ausgefüllt, die der Tod deines Vaters in für dich jungen Jahren, für ihn eigentlich auch noch relativ jung, verursacht hat. Aber ich kann mir vorstellen, wie hast du das dann empfunden, wie das Buch dann da war und war das dann eine Befreiung und bis hin zu, man könnte ja vorstellen, du hast Blut geleckt und es macht vielleicht Spaß, was Neues zu machen.
Also ich muss sagen, diese Vatersuche, die ist bei mir schon fast obsessiv gewesen. Also ich habe den überhaupt nicht gehen lassen können. Und wie schon gesagt, das war auch ein Motiv, warum ich den jetzt wieder hergeholt habe und warum ich das schreiben wollte. Und das hat es aber während des Schreibens nicht unbedingt gemildert. Also dieser Vater, der wurde von mir auch überhöht irgendwie. Ein kurzer Einschub. Ich habe die Constanze Breitebner, also eine recht bekannte Schauspielerin, bei einer Veranstaltung getroffen und ich habe gesagt, du hast ja mit meinem Vater noch gespielt. Und für mich war der Vater immer, also der höflichste, zurückhaltendste, freundlichste Gentleman der Welt, ja, und bescheiden. Das war er auch, aber er war eben auch anders, weil die Breitebner sagt, ja, also der hat bei den Proben ganz schön grantig sein können. Und dann habe ich ihn einmal um Rat gefragt, was eine Rollengestaltung betrifft und wie ich das spielen soll. Und er hat gesagt, so wie du es spielst, auf jeden Fall nicht. Also das war halt, der hat schon andere Facetten gehabt, die ich in meiner Vatersuche ausgeblendet habe. Aber wie dann dieses Buch da war, hat es tatsächlich diese Vatersuche sehr gemildert. Also es ist jetzt diese zum Teil erfundene Biografie da, ja, und damit kann ich es jetzt auch ein bisschen gut sein lassen. Jetzt kommt eigentlich die Mutter dran, natürlich.
Klingt nach Edward Louis irgendwie. Ja,
Aber zum Beispiel diese Schwierigkeit, sich als junger Mensch zu orientieren, und ich habe mir das sehr schwer getan lange, ja. Und es ist auch, das Pendel ist auch immer mal so und mal so ausgeschlagen. Und manchmal habe ich mich sehr schwul und manchmal habe ich mich sehr hetero gefühlt, ja.
Und man muss dazu sagen, du hast ja auch Kinder, ne?
Ich habe Kinder und war sehr lange in einer heterosexuellen Beziehung. Und dann war sie nach außen hin immer noch sehr heterosexuell und vielleicht aber nicht immer ganz so nach innen. Und die Mutter hat mich zum Beispiel einmal gefragt, bist du schwul? Und das wäre unaussprechlich gewesen, ja?
Ja, Michael, ich danke dir ganz herzlich. Das war ein schöner Blick in dein Buch,
Dankeschön. Das
ich auch von Herzen nur gut empfehlen kann. Ich habe das wirklich mit großer Freude gelesen.
Danke.
Und man kann so viel daraus mitnehmen. Es bringt auch viel über die verschiedenen Zeiten, die du reinbringst. Also wirklich gerne zu empfehlen. Michael, vielen, vielen lieben Dank.
Ich danke für die euch, das ist so zahlreich. Ja, ich freue mich über jeden. Danke vielmals.
Gut.
Und ich würde jetzt gerne das Mikro loswerden, weil ich möchte mir jetzt den Pullover anziehen, wenn man jetzt
kalt
ist. Ja.
Michael Meister hat uns in der heutigen Ausgabe von Berggasse 8 sein Buch »Das Leben ist ernst« vorgestellt und mit Jürgen Ostler darüber gesprochen. Die Sendungen von Berggasse 8 können Sie auf der gleichnamigen Seite im Internet unter www.berggasse8.at jederzeit nachhören. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, sagt Peter Supper.
Spielarten, Kultur und Radiokunst. auf Orange 94.0.